Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle und tatsächlich einer besonderen Folge, denn es ist die 200. Podcast-Folge dieser Reihe und da möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ja mittlerweile auch Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken, die jetzt so lange mit dabei sind, dieser Podcast-Reihe folgen, auch viel kommentieren, was ich immer sehr spannend finde, die Kommentare zu lesen. Sind da von sehr positiv bis sehr kritische Kommentare dabei, die ich tatsächlich alle lese, jetzt nicht alles selber kommentiere. Das klappt ja in der Community eigentlich ganz gut. Aber ich denke, an der Stelle ist mal Zeit, Danke zu sagen, auch an Evosonic Radio, bei denen ich jetzt auch schon einige Jahre mit dabei bin, mit dieser Podcast-Reihe immer donnerstags abends. Also von daher, großes Dankeschön und es wird noch weitergehen. Also auf die nächsten 200 Folgen. Thema heute, schon wieder Energiekrise. Ja, doch. Also sollten wir drüber sprechen, müssen wir drüber sprechen. Passt auch perfekt hier in den Podcast rein. Denn wir stehen vielleicht wieder vor der nächsten Energiekrise, nachdem wir jetzt aus dieser Gas- oder vermeintlichen Gasmangellage recht glimpflich rausgekommen sind. Das war auch das, was ja zu erwarten war. Wir hatten das ja hier in der vor einigen Wochen mal diskutiert und es ist sogar noch positiver ausgegangen, was die Gasspeicherstände angeht in Deutschland und in Europa, als ich prognostiziert habe. Liegt am guten, am frühlingshaften Wetter, was wir derzeit haben. Also da ist alles gut und jetzt seit dem 28. Februar der nächste Schlag, der Angriff der USA und Israels auf den Iran mit globalen Folgen. Und diese globalen Folgen betreffen natürlich dann auch wieder Deutschland, weil Störungen im globalen Fluss von Erdöl und Erdgas dazu führen, dass bei uns die Preise steigen. Das gucken wir uns mal an, was das genau bedeutet. Und was das für Auswirkungen hat und ob man jetzt direkt in den nächsten Panikmodus übergehen muss. Nee, also Panik ist sicherlich nicht angebracht. Man muss diese Lage sicherlich mal analysieren, denn also, was ist das Hauptproblem? Jetzt durch den Angriff auf den Iran hat der Iran die Straße von Hormus geschlossen, also ein kleiner, ich sag mal, rund 50 Kilometer breiter Streifen, grenzt im Norden an den Iran, im Süden sind die Vereinigten Arabischen Emirate und der Oman, die dort sind. Und diese Meerenge ist wirklich so eng, 50 Kilometer. Da können, und das hat der Iran auch direkt angekündigt, können sehr leicht Schiffe angegriffen werden, die dort langfahren, die dann aus dem Persischen Golf rausfahren. Denn dort sind ja die ganzen Staaten, die Erdöl und Erdgas exportieren. Also Saudi-Arabien, Kuwait, der Irak, Katar. Also das sind viele Länder, deren also zentrales Geschäftsmodell oder die Volkswirtschaft basiert primär auf der Förderung, dem Export von Erdöl und Erdgas. Ja, und was ist jetzt passiert an dem 28. Februar? Also die Luftschläge haben begonnen. Der Ölpreis ist sofort draufgegangen, hat sich so direkt an dem Tag um 8% erhöht. Gaspreis so um ungefähr 20%. Und einen Tag später ist sofort der Tankerverkehr im Persischen Golf durch die Straße von Hormus zum Erliegen gekommen. Also statt 50 Schiffe, die am Tag durch diese Straße von Hormus fahren, waren es nur noch 3. Klar, warum? Weil das Risiko besteht, dass diese Tankschiffe angegriffen werden von iranischen Raketen. Und das hat natürlich automatisch Auswirkungen darauf, wie dann die Energieströme sind von Erdöl und Erdgas, die, ja, zwar an der Stelle, und das muss man vielleicht zu anderen auch sagen, primär nach Asien gehen. Also das betrifft erstmal uns in Europa und in Deutschland gar nicht direkt, denn die Energiemengen oder das Erdöl, das Erdgas geht primär aus dem Persischen Golf in Richtung Asien. Das sind so rund 80%. Da geht ein kleinerer Teil, geht tatsächlich dann nur dann durch den Suezkanal nach Europa. Und wir haben das gesehen, als im letzten Jahr zwischendurch einmal im Suezkanal es dort zu einem Stau gekommen ist. Auch das, ne, sobald wir eine Disruption in den im Schiffsverkehr haben, steigen direkt die Preise. Also das, die Straße von Hormuz ist ein Nadelöhr. 20% des globalen Flüssiggashandels, also LNG, ne, auch da haben wir ja drüber gesprochen. Wir beziehen ja in Deutschland auch mittlerweile einen spürbaren Anteil an Flüssiggas über die neuen Flüssiggasterminals, die wir installiert haben. 20% des globalen LNG-Handels gehen durch die Straße von Hormuz. Das ist vor allen Dingen Katar, die da aktiv sind. Rohöl, das sind rund 20 Millionen Barrel pro Tag. Ne? Ist ja also immer so die Einheit, wie viel Barrel Öl werden dort gehandelt. Das sind 20 Millionen Barrel pro Öl pro Tag. Das war jetzt im ersten Quartal 25. 27% des Anteils am globalen Ölseehandel hat die Straße von Hormuz. Das ist also ein echtes Problem, weil damit natürlich jetzt diese ganzen Tanker, die dort stehen, in der Falle sitzen. Die können dort nicht raus. Und wenn wir uns, also mehr als 90% des Verkehrs ist eingebrochen. Das heißt also, was passiert sofort an den Weltmärkten? Die Preise steigen. Wir haben das, man kann das sehen beim Erdöl und beim Erdgas, dass dadurch, dass so Frachtraten auch angestiegen sind, ne, dann geht der Rohölpreis rauf. Der hat also Anfang März direkt dann die 84-Dollar-Marke überschritten. Natürlich hat dann der Iran auch in Katar eine Raffinerie angegriffen. So, und sofort hat das natürlich Reaktionen auf den Weltmarkt. Also man sieht, wie das alles zusammenhängt, obwohl es ja erstmal schon ein großer Konflikt, darf man nicht unterschätzen. Also wenn die Amerikaner zwei Flugzeugträger dahin schicken, ist das schon eine klare Ansage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert dieser Konflikt? Trump-Administration sagt, rund 4 Wochen, schätzen sie. Wo ich das jetzt nicht politisch einordnen will, wie schnell oder langsam man dort vorankommt, um seine politischen Ziele zu erreichen. Aber die Auswirkungen, wenn dort in der Region es halt zu Spannung kommt, und die gab es immer wieder, ne? Wir haben den 12-Tage-Krieg gehabt, als Israel primär den Iran angegriffen hat, dort die Aufbereitungsanlagen für das Uran zerstören wollte. Also das sind große oder hat einen großen Einfluss, weil halt dann auch die großen Versicherungsgesellschaften, die Tanker versichern, sagen, ja, also, ne, wie so eine Versicherung ist, höheres Risiko, da zahlt er auch mal einen höheren Versicherungsbeitrag. Das funktioniert so, wie man das von seiner Autoversicherung kennt. Ne? Wenn ich einen Unfall baue, steigt direkt mein Beitrag, den ich für die Kfz-Versicherung zahlen muss, weil das Risiko ist, ja, ich verursache ja mehr Schäden, also muss die Versicherung häufiger zahlen, ne? Das hole ich sie wieder zurück. Und genau so funktioniert es natürlich auch mit großen Tankern. Ja, so einfach ist dann manchmal auch die Welt. Aber warum passiert da, was hat das jetzt für Auswirkungen oder wieso hat das Auswirkungen auf Deutschland? Denn, wenn man gerade gesagt, das meiste Gas und auch das Öl geht nach Asien. Ja, aber ne, auch da die globalen Energie- und Transportketten. Die asiatischen Länder, China, Südkorea, Japan, also beide Länder, Südkorea und Japan, haben quasi keine eigenen Ressourcen. Die sind ressourcenarme Länder, ähnlich wie Deutschland und Europa. Das heißt, die müssen massiv diese Energieträger importieren aus den Ländern. Gleichzeitig ist auch China immer noch stark abhängig von diesen Energieträgern. Und dann fangen die an, woanders zu kaufen. Also wenn Katar als Flüssiggaslieferant ausfällt, dann springen natürlich die Amerikaner ein, weil man da Geld verdienen kann. Also wir selber in Deutschland sind kaum abhängig von Katar. Ne? Also Habeck hatte damals in Katar, ist dort vorstellig geworden, hat dort Flüssiggas eingekauft während der ersten Gaskrise 2022, 2023. So, aber jetzt, da die asiatischen LNG-Importe über Hormuz laufen, wechseln nun die Asiaten, die asiatischen Länder auf US-Importe. So, das führt natürlich dazu, dass die Preise sich verändern und ja, das heißt auch in Deutschland und Europa steigen die Preise. Vor allen Dingen ein weiteres Problem, also erstmal das Positive, vielleicht ein kleiner Sidekick in Bezug auf die Gasmangellage, die ja drohte, die haben wir ja noch nicht abgewendet, aber der Gasfüllstand in Deutschland ist jetzt stabil. Wir haben jetzt seit dem 21. Februar, das war so der Anfang des schönen frühlingshaften Wetters, was wir jetzt ja seit gut 2 Wochen haben, und zwar mittlerweile auch deutschlandweit, milde Temperaturen, der Frühling ist da, hurra, haben wir einen relativ konstanten Füllstand der Gasspeicher von knapp über 20%. Also wir sind nicht drunter gerutscht, nur auch so die große Sorge. Also das, was auch prognostiziert worden ist, also die Bundesnetzagentur, Wirtschaftsministerin Reiche, waren alle relativ verhältnismäßig entspannt, der Situation angemessen entspannt. Ich habe es ja selber mal, wir haben es ja diskutiert hier, wir haben es gerechnet, ich bin auf 16% runtergegangen. Aber auch da, dadurch, dass es so mild ist, ist der Heizenergiebedarf deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Importe sind gleich geblieben, also insbesondere Norwegen liefert uns ja weiterhin konstant das Gas. Und der Gasverbrauch ist richtig abgesackt, dadurch, dass wir halt keine Heizenergie oder deutlich weniger Heizenergie brauchen. Also von der 8. auf die 9. Kalenderwoche, die Bundesnetzagentur liefert die Daten ja, hängen wir ein bisschen zurück, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir liegen deutlich unter den Werten jetzt der letzten Jahre. Das ist gut. Jetzt kommt aber die nächste Phase. Jetzt, also noch sind wir in der Heizphase, also die Heizung ist noch nicht aus. Das dauert noch bis Mitte, Ende April. Aber wenn dann die Heizphase rum ist, dann müssen wir ja wieder unsere Gasspeicher auffüllen, damit wir im Sommer die Zeit sinnvoll nutzen, niedrige Preise, um dann am 1. November oder wenn die Heizphase losgeht, so Mitte September, Ende September, die Energiemengen eingespeichert zu haben in unseren Gasspeichern. Auch da haben wir ja entsprechende Vorgaben, die wir uns machen. Kommen wir gleich auch noch zu, was für diese Speichermengen angeht. Aber wir wollen, also wir müssen die Gasspeicher vollkriegen. Ob wir jetzt dann im nächsten Winter 26, 27 wieder in so eine Talsohle fallen wollen, das ist halt schon alles auf Kante genäht. Kann man machen. Macht einfach unnötig Dinge nervös. Vor allem vor dem Hintergrund, das, was wir letzte Woche diskutiert haben, dass jetzt ja Öl- und Gasheizung weiter zulässig sind, auch wenn sie dann diese ominöse Biotreppe dann brauchen für die Klimaneutralität. Aber wir werden dann doch stärker wieder auf Gas und auf Öl setzen, also vor allem halt auf Erdgas. Ja, das heißt, wir müssen einspeichern. Und da brauchen wir unter anderem auch Flüssiggas aus Katar. Also das meiste Flüssiggas kriegen wir halt aus den USA. Und die werden sich sicherlich auch die Hände reiben, wenn wir sagen, in Europa, wir kaufen mal ein paar mehr Mengen. Aber wir können nicht so gut diversifizieren. Und wenn Katar jetzt auf Wochen ausfallen sollte, was man nicht hofft, da wird es vielleicht politische Lösungen geben, muss man mal abwarten. Im Moment lässt sich das noch nicht absehen. Ja, also da haben wir einfach ein Risiko. Und das führt einfach dann dazu, dass die Sorge bestehen kann, dass wir von diesen 20% nicht auf unsere Zielzahlen kommen bis zum Beginn der Heizperiode. Das ist schwierig. Ein weiterer Aspekt ist natürlich das steigende, also ganz viele Menschen haben wir auch, waren jetzt auch ganz aufgeregt, waren natürlich auch an den deutschen Tankstellen, die Spritpreise explodiert sind. Ne? Also wir waren über 2 Euro den Liter bei Benzin und Diesel. Jetzt nicht überall, aber das merkt man sofort. Und da ist natürlich, das liegt wohl in unserer Natur, der Deutsche immer direkt ganz sensibel und aufgeregt. Und viele schreien dann auch direkt wieder nach staatlichen Hilfen mit einer Spritpreisbremse und so weiter und so fort. Also auch da muss man mal ein bisschen sachlicher bleiben. sagen so, klar, das ist ätzend, wenn ich darauf auf das Auto angewiesen bin und dann teuer tanken muss. Ein Hoch auf die Menschen, die grenznah in Richtung Österreich oder in Richtung Luxemburg zum Beispiel wohnen. Da kann man dann rüberfahren, etwas günstiger tanken. Die Spritpreise dort sind jetzt auch nicht so hoch, schnell hochgegangen. Was es jetzt für Gründe in Deutschland hat, muss man mal in Ruhe analysieren. Das kann man jetzt so nach der kürzeren Zeit noch nicht sagen, ob das jetzt also von Preisabsprachen über übliche Markteffekte, um schon vorsorglich ein Risiko zu minimieren, muss man sich in Ruhe angucken. Aber es ist schon komisch, denn wir haben ja ausreichend Ölreserven in Deutschland. Das heißt, der Preis hätte nicht so hochgehen, also nicht so stark hochgehen müssen, auch wenn natürlich wir an den globalen Märkten schon spürbar angestiegen ist. Ja, und es ist jetzt auch zu erwarten, ne? Wie gesagt, wenn jetzt Katar insbesondere als Flüssiggas- oder LNG-Lieferant für Asien ausfällt und auch für Europa, dass dann die Gaspreise entsprechend bleiben werden. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, sollten wir dann nicht besser vorsorgen? Wir haben ja eine nationale Erdölreserve. Also die ist gesetzlich vorgegeben, tatsächlich. Das sind so Sachen, die hat man gar nicht so im Blick. Aber es gibt eine Regel, dass wir in Deutschland Erdöl bevorraten müssen. Und zwar so rund, wenn man das mal direkt in Energie umrechnet, sind das so ungefähr 300 Terawattstunden, die wir speichern. Das sind 24 bis 25 Millionen Tonnen Öl in verschiedenen Raffinierungsstufen. Warum haben wir das gemacht? Also ältere Generationen mag sich noch erinnern, in den 70er Jahren, als wir die Ölkrise hatten, als dann sonntags in der Bundesrepublik keine Autos fahren durften, um Benzin zu sparen, bis dann sich die Lage wieder normalisiert hat. Das war dann auch der Anfang der große Boom der Kernenergie, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen eine alternative Energiequelle, die uns unabhängig macht vom Mittleren Osten. Das war dann tatsächlich dann der Keimpunkt, um sehr schnell auf Kernenergie zu setzen mit der Situation, die wir jetzt heute haben. Also wir haben eine nationale Ölreserve, die uns hilft, 90 Tage über die Runden zu kommen. Das ist der Plan. Das sind also in Deutschland verteilt, diese Reserven, hauptsächlich in Norddeutschland liegen die. Warum macht man das? Oder warum kann man das? Und warum machen wir es nicht beim Erdgas? Öl kann man viel leichter transportieren. Es ist global transportierbar. Jetzt mittlerweile mit dem Flüssiggas geht es etwas einfacher. Aber tatsächlich in der Vergangenheit war es viel aufwendiger, Gas zu transportieren, außer über Pipelines. Nur das ging. Wir hatten ja dann vor dem Russland-Angriff auf die Ukraine die Pipelines Nord Stream 1 und 2, die uns dann mit russischem Gas versorgt haben. Das geht, das haben wir dann als Deutsche ja auch weiterverteilt in die Nachbarländer. Öl lässt sich viel, viel besser, weil es ja ein flüssiger Energieträger ist, viel besser transportieren. Gas, das Erdgas können wir verflüssigen, da brauchen wir Energie für. Aber Öl ist einfach so ein dankbarer Energieträger. Hohe Energiedichte, deswegen auch besser als Kohle. Denn Kohle können wir nur auf Schiffen und Zügen transportieren, aber nicht durch eine Pipeline pumpen, das rumpelt. Also, muss ich sagen, wir können Kohle nur, brauchen wir irgendwelche Transportfahrzeuge für. Öl können wir in Tankern transportieren, können wir aber auch pumpen, weil es eine Flüssigkeit ist. Deswegen ist Öl halt so super attraktiv das hat so angefangen, Ende des Ersten Weltkriegs ging das dann los in den USA und seitdem ist die Welt dominiert von Erdöl, weil es halt ein schöner Energieträger ist. Mit Klimafolgen kennen wir. Beim Erdgas ist das nicht so. Also wir haben in Deutschland zwar auch die sehr große Erdgasspeicherkapazitäten, das sind ja so rund 250 Terawattstunden im Vergleich zu den 300 Terawattstunden an Erdöl, haben wir also 250 Terawattstunden an Gasspeichern. Aber wir haben keine nationale Reserve, sondern das Gas, weil wir das Gas ja primär brauchen für die Heizperiode im Winter, ist das eigentlich nur der Winterpuffer. Das ist keine strategische Reserve. Da bräuchten wir mehr Speicherkapazitäten, die gibt es einfach nicht, weil man Gas halt, ne, nicht so einfach, also Gastransport ist infrastrukturgebunden. Wir können Gas nicht so ganz so einfach verteilen. Ne. Das lässt sich einfach sehr schwierig jetzt auch dann wieder weiter ausbauen und aufbauen. Erdöl, wie gesagt, geht relativ gut. Deswegen der Ruf, der jetzt auch im Zuge der Gaskrise kam, wir bräuchten eine nationale Gasreserve, das lässt sich einfach technisch gar nicht so einfach umsetzen. Ja, und dann natürlich die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt, unsere Importe vielleicht umzustellen? Also im Moment, ne, das Erdgas kommt primär aus Norwegen, beim Erdöl genauso. Das, die wir importieren, ne, also wir importieren so im Jahr rund, also so 850 bis 900 Terawattstunden an Gasimporten. Beim Erdöl ist es deutlich weniger. Aber auch das muss man halt bedenken. Ne, wir sind halt komplett abhängig von Importen. Ne, also Erdöl, das sind so rund 1000 Terawattstunden, die wir im Jahr importieren. 2% selber, 98% importieren wir. Beim Erdgas sind es auch diese ungefähr 850 Terawattstunden, davon aber 5% selber. Nehmen vielleicht dazu 500 Terawattstunden Strom, Import 8%. Also um das auch nochmal einzuordnen. Also Mineralöl 1000 Terawattstunden, Erdgas 850, Strom, Bedarf, nur nicht Import, also sind 500 Terawattstunden. Um das mal so ein bisschen einzuordnen. Steinkohle, Braunkohle jeweils so gute 200 Terawattstunden. Das ist so die Energie, die wir brauchen. Importe kommen hauptsächlich aus Norwegen. Beim Erdöl ist es dann USA, Kasachstan, die uns beliefern, wobei das schon deutlich diversifizierter ist. Beim Erdgas kriegen wir über die Niederlande und Belgien noch eine ganze Reihe, wobei das teilweise dann auch Flüssiggas ist, was dann dienen dann Belgien und die Niederlande als Transitländer. Die USA liefern uns dann mittlerweile auch direkt. Katar oder die Golfregion spielt da eine untergeordnete Rolle, was das da angeht. Ja, und die Folge, wenn jetzt dort ein Lieferant wegfällt, ist natürlich, dass die Preise steigen. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Ne? Also ne, das Rohöl ist teurer geworden, das Gas ist teurer geworden. Also der Gaspreis hat sich ganz kurz verdoppelt von 30, rund 30 Euro die Megawattstunde ist der raufgegangen, Anfang März direkt auf 60, hat sich jetzt dann aber doch etwas beruhigt, ist aber trotzdem noch nicht raufgegangen. Beim Öl entsprechend, da ist die Preissteigerung so rund 15%, Gas, wie gesagt, so rund 60%. Das darf man nicht vergessen. Und das Niveau, das ist halt auch da vielleicht mal zur Einordnung, die weit weg von dem, was wir hatten während der Gaskrise. Das ist immer so das Problem, dass man jetzt sagt, oh Gott, jetzt ist der Preis so hoch. Ja. Nee, ist er eigentlich nicht. Man muss halt ganz klar sagen, durch den Ukraine-Krieg haben wir natürlich dann entsprechende hohe Kosten gehabt. Und die waren Faktor 5 bis 6 höher. Also wir sind bei weitem nicht bei diesem Krisenzustand, was die Preise angeht. Deswegen, da muss man vielleicht auch da mal die Kirche so ein kleines bisschen im Dorf lassen. Dennoch, auch auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Preis raufgeht, spüren wir das sofort. Und zwar auf der einen Seite Privathaushalte, wie gesagt, also tanken, ist es direkt teurer geworden. Und man kann schlecht sagen, ich warte mal ein bisschen, jeder hat jetzt ja nicht zu Hause einen Benzintanker oder einen Tank zu Hause, um dann zu Hause zu tanken. Also gar nicht zulässig und sollte man auch gar nicht machen. Aber klar ist natürlich, wenn jetzt die Preise, vor allem jetzt der Gaspreis steigt, denn Gas brauchen wir zum Heizen auf der einen Seite. Wir als Privatpersonen merken es beim Gas nicht, weil wir ja langfristige Verträge haben. Wir zahlen ja einen Preis fürs ganze Jahr, man hat jetzt ja keine Spotpreise. Das betrifft natürlich dann die Industrie und die Händler. Wir merken das vielleicht dann im nächsten Jahr, weil dann sich die Preise anpassen, weil die Gasversorgungsunternehmen, bei denen wir unser Gas kaufen als Privatperson, die Preise entsprechend anpassen. Also das könnte passieren, vor allem wenn jetzt diese Iran-Krise noch weiter anhält. Für die Industrie ist das natürlich ein größeres Problem, weil, ne, warum? Wenn ich jetzt vor allem energieintensiv bin, chemische Industrie insbesondere, dann merke ich das natürlich, wenn der Gaspreis raufgeht, der Strompreis auch raufgeht. Und perspektivisch steigt ja auch noch der CO2-Preis. Warum ist das so? Wir haben ja das Merit-Order-Prinzip im Strommarkt. Das heißt, also wir gucken, was ist die Last, was ist der Bedarf an Energie pro Viertelstunde. Dann bieten ja die Kraftwerke an, zu welchen Grenzkosten sie den Strom anbieten können. Das ist dann erst die Erneuerbaren, dann kommen die Kohlekraftwerke, früher auch die Kernkraftwerke, aber jetzt die Kohlekraftwerke. Und danach kommen die Gaskraftwerke, weil die am teuersten sind, werden die hineinsortiert. Dann wird geguckt, wie viel Energie oder wie viel Leistung brauche ich in dem Moment. Und das teuerste Kraftwerk bestimmt dann den Preis für dieses Zeitintervall. Und wenn wir dann Gaskraftwerke brauchen für die Stromversorgung, dann kriegen ja alle Kraftwerke, haben wir schon besprochen bei diesem Merit-Order-Prinzip, bekommen wir dann diesen Preis. Das ist für die Erneuerbaren sehr attraktiv, für die Kohlekraftwerke auch, für uns als Endkunden natürlich nicht, weil wir das mitzahlen. Also das heißt, wir sehen, wenn der Gaspreis steigt, und der ist jetzt, wie gesagt, hat sich kurzzeitig verdoppelt, spüren das direkt am Strommarkt. Und man kann das tatsächlich auch sehen, wenn man sich die Preise anguckt, die Day-Ahead-Preise an der Strombörse, dann waren die am, tatsächlich nochmal eine Woche zurückgehen, am 4. März, sagen wir so Anfang, die erste Phase dieses Angriffs auf den Iran und die Sperrung der Straße von Hormuz, sind die Day-Ahead-Preise raufgegangen. Also im Moment, auch da, das Wetter hilft uns im Moment. Wir haben relativ viel Solarenergie, das ist schon gut. Also wir haben jetzt Anfang März und das ist außergewöhnlich, über 40 Gigawatt Solarstrom im Netz. Das ist schon gut. Also der Ausbau kommt voran, jetzt mit allen Schwierigkeiten, die sich da natürlich wieder mit verbinden, dass wir dann natürlich wieder negative Preise bekommen. Das wird ja immer weiter zunehmen, haben wir schon diskutiert. Aber ganz positiv vor allem haben wir gleichzeitig auch noch hinreichend viel Windenergie. Wir schalten dann tagsüber die Windenergieanlagen ab. Über Sehen und Unsehen wollen wir heute nicht sprechen. Sollten wir aber auch irgendwann das Thema nochmal aufnehmen im Verlauf des Jahres, um sich anzugucken, wo geht die Reise bei der Energiewende im Stromnetz tatsächlich hin. Aber im Moment, das gute Wetter hilft uns im Moment, weil wir jetzt seit Ende Februar, Anfang März sonniges Wetter haben, die Solaranlagen wirklich, und das ist auch neu, das hatten wir so in der Art und Weise bisher noch nicht, dass die Photovoltaikanlagen in Deutschland über 40 Gigawatt in der Mittagsspitze haben. Das ist schon ganz gut. Führt dazu, dass wieder der Day-Ahead-Preis, also der Preis an der Strombörse in dem Moment sehr niedrig ist, teilweise sogar wieder 0 Euro pro Megawattstunde erreicht. Und was wir dadurch haben, Prinzip kennen wir ja, die Last bleibt hoch, dann geht halt dann doch immer noch recht früh die Sonne unter, wir sind nur noch in der Winterzeit. Das ändern wir jetzt Ende März. Das heißt, die Last bleibt hoch, gleichzeitig fällt aber die Solarstromproduktion ab. Das geht dann so los gegen, man spürt es dann so ab halb vier nachmittags. Und dann müssen wir halt in dem Moment zum Ausgleich, weil die Last dann hoch ist und die bleibt halt hoch. Wir sind dann so im Moment bei etwas über 65 Gigawatt Stromlast. Schalten wir die Gaskraftwerke an. Und das ist dann teuer. Und das haben wir gesehen von jetzt am 4. März als Beispiel. Da ist der Day-Ahead-Preis auf über 300 Euro die Megawattstunde oder umgerechnet dann 30 Cent die Kilowattstunde hochgeschossen. Das war aber ein einmaliger Effekt. Also die Tage danach haben wir das nicht gehabt. Also dass der Preis dann raufgeht, ist ganz normal. Das ist halt nur mal ein Effekt, den wir beobachten in der im Strommix. Und ja, der Spotmarktpreis ist raufgegangen. Da sollten wir jetzt auch nicht drum rumreden nachmittags. Also wir kommen von Preisen. Ach, da muss man aufpassen. Jetzt kommt das Wetter spielt immer mit eine Rolle. Deswegen, das ist jetzt, kann man nicht sagen, nur weil jetzt die Straße von Hormuz geschlossen ist, steigen bei uns die Day-Ahead-Preise. Aber das spielt natürlich eine Rolle, dass auch dort die Preise gestiegen sind. Und das ist auch oder wiederum für die Industrie ein Problem. Wenn die und die große Industrie kauft an der Börse, dort zukaufen muss, führt das automatisch dazu, dass es höhere Stromkosten gibt. So, und letzter Punkt, was heißt das jetzt? Was sollten wir tun als in Deutschland oder in Europa, aber jetzt ganz speziell in Deutschland? Also mal so die kurzfristig, das mittelfristige und das langfristige Szenario. Also kurzfristig kann man relativ wenig machen. Man kann jetzt gucken, dass man so ein bisschen das Öl können wir puffern, da haben wir jetzt ausreichend Reserven. Beim Gas ist vielleicht auch ein bisschen Marktpanikreaktion, weil man nicht genau wusste, wo führt das hin. Gilt es jetzt in Ruhe zu beobachten. Da muss es aber eine Lösung geben. Also eine Möglichkeit wäre natürlich, dass die Amerikaner Kriegsschiffe nehmen und die Tanker begleiten. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das kennt, weil man kennt ja diese verschiedenen Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, also weiß ich, das Boot oder was, also dass dann Zerstörer dort die Frachtschiffe eskortieren. Das könnte man sich auch vorstellen. Jetzt haben die Amerikaner gerade noch andere Aufgaben, weil mit ihren Schiffen, weil sie natürlich ihre eigenen Schiffe schützen müssen, vor allem die Flugzeugträger und auch ihre Militärbasen in der Region. Da haben die Stand heute noch gar kein Interesse dran, fremde Tankschiffe zu unterstützen. Vor allem auch geopolitisch sagen die Amerikaner, was interessiert mich ein Frachter aus Katar oder Saudi-Arabien, kauft doch schönes Flüssiggas bei uns. Ne? Also auch da merkt man sofort, wie wieder das globale Spiel und die globalen Märkte zusammenhängen. Also muss man abwarten, aber das wäre eine Möglichkeit, wobei auch das gar nicht so einfach ist, da die Mengen an Schiffen, also dann 50 Schiffe pro Tag durch die Straße von Hormuz zu begleiten. Da wird es im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall wird es natürlich da auch zu Angriffen kommen, die dann im Zweifelsfall erfolgreich sind. Naja, mittelfristig, ne, also wenn jetzt der Konflikt länger dauert, die Straße von Hormuz länger gesperrt bleibt, dann muss natürlich die internationale Gemeinschaft eine Lösung finden. Das Risiko, was wir dann in Europa bekommen, ist, wie kriegen unsere Gasspeicher gefüllt, damit wir halt zu Beginn des Winters volle Gasspeicher haben und nicht idealerweise so auf Kante genäht sind, weil wir können sehr schnell die Gasspeicher füllen. Aber wir brauchen dann gegebenenfalls andere Lieferanten. Dann müsste man vielleicht nochmal in den USA anklopfen, um zu sagen, wir brauchen mehr LNG. Aber da ist natürlich klar, die Amerikaner würden das dann auch nach Asien verkaufen, wenn die mehr Geld bieten. Denn auch die haben halt den entsprechenden Bedarf für ihre Landesversorgung, für die Industrie. Das langfristige Risiko ist, jetzt neben diesen Gasspeichern, also was heißt das für die Industrie? Die ist dann direkt in der nächsten Stresssituation. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann soll doch der deutsche Staat da irgendwie eingreifen. Ja, aber das muss natürlich am Ende bezahlt werden. Also wenn wir sagen, der Staat soll Spritpreisbremse, Gaspreis reduzieren, die Energiesteuer reduzieren, gibt es ja genug Ideen, was man machen könnte. Ich weiß nicht, die Mehrwertsteuer auf Erdölprodukte auf Null setzen. Also kann man sich ja tausend Dinge überlegen, was möglich wäre, um die Abgaben zu reduzieren. Denn auch das ist ganz klar. Ne? Die Abgaben sind das Hauptproblem bei den Kosten. Also das wir haben auf dem Spritpreis, Mehrwertsteuer, Energiesteuer und so weiter und so fort, CO2-Kosten, die könnte man alle auf Null setzen. Staatlich. Aber trotzdem sind die Kosten da. Das heißt, dann verliert der Staat Einnahmen. Die müssen wir dann woanders querfinanzieren, weil wir diese Ausgaben im Staatshaushalt haben. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man jetzt vielleicht heute noch keine Entscheidung treffen, aber perspektivisch eine Idee entwickeln. Wie puffern wir das ab? Wie helfen wir dann der immer noch weiterhin schwächelnden Wirtschaft in Deutschland und tatsächlich auch in ganz Europa, damit das jetzt nicht der nächste Schlag ins Kontor ist. Muss man mal abwarten. Deswegen, also Stand heute, muss ich sagen, hoffentlich ist dieser Konflikt bald gütlich gelöst. Wenn das länger dauert, und auch diese Szenarien gibt es ja, dass diese ganze Aktion nicht zu einem schnellen Ende kommen wird im Iran. Was können wir dann machen? Auf Erneuerbare setzen. Denn der Sonne und dem Wind ist pups egal, wie hoch der Ölpreis ist. Also tatsächlich ist die Energiewende der beste Weg, sich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Und eigentlich ist das, wenn man das mal ganz objektiv strategisch betrachtet, und wir beobachten das ja in China, dass die Chinesen das machen, weil sie natürlich dann als weitere Engstelle noch die Straße von Malakka haben, bei Singapur, dass das zu einer Disruption der Energieversorgung Chinas führt. Und deswegen eine ganz strategische Entscheidung zu sagen, wir gehen in China voll auf Wind und Solar. Klar, ne, wir haben die Industrie auch entsprechend angepasst. Also es passt zu dieses gesamtvolkswirtschaftliche Bild bei China. Und das müsste eigentlich das Ziel auch sein in Europa. Klar ist, mit der Kernenergie schaffen wir es nicht, weil es einfach zu lange dauert, wenn wir sagen, okay, dann gehen wir auch noch auf Kernenergie. Aber Wind und Photovoltaik können wir sehr schön ausbauen. Ja, wir brauchen Speicher, ja, wir brauchen Netze. Also die Diskussion will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht führen. Das ist ja hier uns allen in der Runde völlig klar. Aber das ist der beste Weg, sich unabhängig zu machen von diesen Weltmarktsituationen. Wir sind nicht erpressbar, wenn jetzt so eine Aktion in 5 Jahren, wir zucken mit den Schultern und sagen, ja gut, klar, ne, was, wir wollen Solarmodule, müssen wir importieren, wir brauchen die Batterien, das Lithium und so weiter. Haben wir letzte Woche diskutiert. Aber in der Gesamtschau ist das eigentlich strategisch und mal ein Appell an die Bundes- und Landesregierung und die europäischen Staats- und Regierungschefs. Setzt euch mal zusammen und völlig, ne, wie es immer so schön heißt, technologieoffen, denkt doch mal völlig frei, was ist denn der beste Weg, um Europa krisensicher aufzustellen? Auch das ist die Energiewende. Und damit ist noch nicht mal das Ziel des Klimaschutzes inkludiert. Das ist ja quasi eine Nebenwirkung, eine sehr, sehr positive Nebenwirkung. Aber das ist der Weg. So können wir das schaffen, uns unabhängiger zu machen. Deswegen ist es ja gerade gut, dass wir schon so viel Erneuerbare in Deutschland haben. Jetzt müssen wir halt das konsequent weiterführen, den Markt eigentlich in diese Richtung weiterentwickeln, viel stärker elektrifizieren. Deswegen dieser Ansatz mit dieser Biotreppe für Öl- und Gasheizung im Rahmen des Gebäudemodernisierungsgesetzes, was jetzt kommen soll, ist genau der falsche Weg. Wir müssten doch sagen, boah, Strom, da, das geht total einfach, den können wir produzieren ohne Abhängigkeiten von der laufenden Rohstoffversorgung. Ja, und dann brauchen wir Elektroautos und wir brauchen Wärmepumpen. Perfekt. Das sollte der Weg sein. Das hilft uns jetzt in der aktuellen Krise nicht, aber vielleicht für künftige Krisen schaffen wir es dann, deutlich unabhängiger zu werden.